der Mensch ein Bild Gottes. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie einen Mann und ein Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt, auf der ganzen Erde und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen zu eurer Speise. Und allem Getier auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das da lebt auf Erden, dass sie allerlei grünes Kraut essen. Und es geschah also. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag, die Stiftung des Sabbats. Also ward vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und also vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er machte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, darum, dass er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte.
Liebe Schwestern und Brüder in Christo, warum ich diesen Text ausgesucht habe, das hat zwei Ursachen. Einmal, weil Benjamin mir gesagt hat: Harut, du bist der Gastprediger, deshalb hast du Narrenfreiheit. Du kannst alles erzählen, was du erzählen willst. Und die zweite Ursache ist, dass Genesis, also 1. Moses, ist auch ein bisschen unsere spirituelle Biografiearbeit. Das ist unser Basics, was oft viele Christen oder viele Menschen vergessen oder vernachlässigen. Als ich noch Seelsorger in armenischer Kirche war, da haben viele Leute verschiedene Fragen über die Zukunft gestellt. Ja? Sie haben sich immer irgendwie über Apokalypse interessiert. Ja, wann kommt das? Oder über Leben nach dem Tod. Ja, das waren so die meisten Fragen. Ab und zu kam aber auch jemand und hat über den Ursprung gefragt. Und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen interessanter. Es geht um Erinnern. Ja? Das ist ein schönes Wort auf Deutsch. Wenn du sagst Erinnern, dann nimmst du diesen Perfix aus, er, und dann bleibt innern. Ja? Es geht um Innerwerden. Auf Englisch ist noch besser. Man sagt remember. Und wenn du diese Präfix re wegnimmst, was heißt wiederholtes Mal das gleiche tun, dann bleibt da unten nur member. Also dann bist du ein Teilnehmer. Teilnehmer wovon? Innerwerden. Mit wem? Mit was? Ich habe diese Biografiearbeit auch mit Jugendlichen gemacht, wo einige von ihnen große soziale Probleme hatten, psychische Krankheiten. Ich habe vielleicht, ich weiß nicht, 100, 200 Jugendliche betreut, und jedes Mal, wo ich gefragt habe, wer sind deine Eltern, dann war so ein trauriges Gesicht da. Dann alle diese jungen Menschen, die offiziell gescheitert waren und Probleme mit Polizei hatten oder Drogen, da haben sie gesagt: Frag mich nicht. mein Vater ist ein Vollidiot und meine Mutter ist eine Hexe. So, das waren die harmlosesten Beschreibungen. Viele von ihnen wussten nicht, wo ihre Eltern sind. Sie wussten, dass sie irgendwo in Berlin leben vielleicht oder, keine Ahnung, in Köln. Aber niemand wusste, wer ist wirklich mein Vater. Kann ich zu ihm gehen? Kann ich meine Mutter besuchen? Das wusste keiner von ihnen. Und dann am Ende, nach ein paar Jahren, habe ich so ein Resümee für mich gemacht, so eine Zusammenfassung, dass klar, wenn diese Kinder irgendwann diese Liebe verloren haben mit ihren Eltern, dann können sie nicht vollständige Menschen sein, reife Menschen, richtige Mitglieder unserer Gesellschaft. Und klar, dann haben sie Probleme mit Polizei, dann haben sie Probleme mit Schule und dann das Einzige, was sie tröstet, dann ist es vielleicht Alkohol oder Drogen oder so ein bisschen so Kick, wenn sie irgendwelche komische Sachen machen und von ihren Freunden bejubelt werden. Und Schöpfungsgeschichte der Menschheit im Buch von Moses, erstes Kapitel, erinnert uns genau das. Ja? Auch wenn deine biologischen Eltern nicht so in Ordnung waren oder auch wenn sie auch gescheiterte Menschen waren, trotzdem du hast etwas mehr dahinter. Und dieses Mehr, also dieses Vollkommene, das steht schon, dass du hast auch eine andere Mutter und du hast auch einen anderen Vater. Deine Mutter ist die Erde, weil du warst mal auch Erde, du warst mal Staub. Davon hat dich Gott gemacht zum Menschen. Und er hat mit seinem Geist das Leben in dir reingehaucht. Das heißt, ein Mensch ist eine Kombination zwischen dem Weltlichen und dem Himmlischen, zwischen dem Materiellen und Spirituellen. Und das ist jetzt unsere Erinnerung. Was passiert, wenn man diese Passage erstes Mal liest? Kann jemand von euch erinnern, wann ihr das gemacht habt? Erstes Mal Bibel aufgeschlagen, Genesis gelesen, dann wart ihr alle zu jung. Ich war auch jung, aber ich war vielleicht 14. Meine Familie war nicht religiös. Mein Vater war ein Kommunist und meine Mutter war eine Ärztin, die Naturwissenschaften studiert hatte. Aber mein Weg zum Bibel war sehr interessant. Das kann ich vielleicht ein anderes Mal erzählen. Aber als ich das Buch geöffnet habe und dieses erste Kapitel gelesen habe von Moses, und dann habe ich verstanden, es kommt so eine Fülle in mein Herz, dass es ist alles wirklich vollbracht. Es ist alles gesagt. Als ich gelesen habe, dass Gott sich erholt hat nach seiner Arbeit, dann habe ich auch dieses Buch geschlossen und ich wollte nicht mehr weiterlesen, weil es war schon klar, dass es ist alles schon. Wir sind hier, wir sind da und unser Vater hat uns geschaffen. Was wollen wir mehr? Also ich war so voll, ich war so erfüllt, dann dachte ich, ja, das ist klar. Ich weiß jetzt, worum geht in diesem Leben. Warum müssen die Menschen hier sein? Warum müssen sie leben? Warum müssen sie irgendetwas tun? Das weiß ich schon. Das war interessant. Da war ich schon 14 und habe schon Philosophie sozusagen in meinem Kopf entwickelt. Aber das war nicht meine individuelle Philosophie. Das ist das, was in der Bibel steht und auch im Evangelium nochmal wiederholt wird. Und zwar, das sind zwei offensichtliche und zeitlose Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, dass der Mensch ist die Schöpfung Gottes. Daher muss jeder Mensch das immer erinnern und den Gott, seinen Vater, lieben. Ja, es gibt eine Voraussetzung. Du musst erstmal aber tatsächlich leben. Du musst dein Leben leben. Du musst deine Liebe entwickeln. Und dann findet auch Gott dich. Also wenn diese Begegnung dann stattfindet, dann kommt so eine Dankbarkeit, da kommt so eine Freude, Entlastung, so ein großes Frieden. Stellt euch einfach vor, ihr seid vielleicht 7 oder 8 Jahre alt und dann plötzlich euer Vater macht sich sehr, sehr viel Mühe. 6 Tage lang oder keine Ahnung, 6 Monate lang. Er schuftet, arbeitet und irgendwann macht er so ein schönes Haus mit einem großen Garten, mit Kaninchen, mit Ponys, mit Erdbeeren, Wassermelone, Honigmelone, so Streichelzoo, alles ist drin. Und sogar die Nachbarschaftskinder dürfen da rein und jeder darf da spielen und sich amüsieren. Und dann am 7. Tag, du kommst dahin und der Vater sitzt da irgendwo auf einem Gartenstuhl. Er ist müde und er hat vielleicht eine Tasse Kaffee oder eine Flasche Bier und er guckt auf diese schreiende, lachende Kinder und amüsiert sich in sich. Was machst du dann als Kind? Ist doch klar, oder? Du rennst, du umarmst deinen Papa mit seinem Bierbauch und dann küsst du ihn und bist voller Dankbarkeit, voller unbeschreibliche Freude und Respekt und du sagst, wow, du bist so ein wunderbarer Mensch, du hast ein Wunder vollbracht, nicht nur für mich, sondern für auch Hans und Peter und Nathalie und Sonja und alle dürfen hier jetzt, ja, wow, cool, ne? Also für Kinder muss man nicht predigen, also die verstehen das schon. deshalb sind sie da oben. aber was ist mit Erwachsenen? Ja, ne? Die stehen auf, draußen ist schön und sie haben vielleicht aber Kater oder du fragst sie, wie geht's? Und sie sagen, ach ja, Stress oder ja, finanzielle Probleme und ich weiß nicht, Rückenschmerzen, ja. Und die sehen nichts mehr. Also die sind verloren gegangen, irgendwo im Kopf, ich weiß nicht, in Sorgen, in Schmerzen, keine Ahnung, im Zweifel, total abwesend. Sie sehen gar nichts. Also wenn du sagst, Hasenheide Park, und die sagen, was, das sind Drogen. Ja. Du sagst Brandenburg, und die sagen, was ist da, Nazis. Ja, also die sehen nur das Negative, sie sehen nie diese Schönheit, keine Ahnung. Woher kommt das? Also woher kommt dieses Misstrauen? Woher kommt dieses, diese Resignation gegenüber des Lebens, gegenüber dieser Schöpfung? Die sehen nicht mal die Sterne, ja, also wenn du sagst Sterne und die sagen, wo? Ja, danke. Also dieser Verlust der Verantwortung, ja, also Verantwortung gegenüber Gott, gegenüber des Vaters, das gibt es auch im Genesis, ja, das ist interessant. Wir sehen das sowohl am Beispiel von Adam und Eva, wo sie aussteigen plötzlich und wollen also nicht mehr so in ihrer ursprünglichen Gelassenheit bleiben, sondern sie beginnen zu rationalisieren. Als auch in Geschichte von ihren ersten Kindern, Kain und Abel, wo es dieser erste Mord stattfindet aufgrund des Neides. Ja? Und es ist so traurig, dass auch wenn man sagt, ah ja, was ist das aber für eine Geschichte? Du siehst diese ganze Krimi durch die ganze Geschichte der Menschheit bis ins 21. Jahrhundert. Dass die Leute tatsächlich aufgrund von irgendwelchen neidischen oder, keine Ahnung, egoistischen, nationalistischen Gedanken, bereit sind, sogar ihren Bruder, ihren Nächsten umzubringen. Und es ist klar, dass da gibt es keine Liebe mehr. Da gibt es keine Verantwortung mehr. Und in der Geschichte von Kain und Abel, da ist klar die Ansage Gottes, wo Abel ist schon tot, dann kommt die Frage, also der Gott, der spricht trotzdem mit dem Mörder und sagt, wo ist dein Bruder? Und Kain sagt, ich bin nicht für meinen Bruder verantwortlich. Und das ist das Problem. Sobald man beginnt so zu denken, dass ich für niemanden hier verantwortlich bin, dann darf alles passieren. Dann ich darf reich werden, dann ich darf alles hier verschmutzen, ich darf tolle Autos kaufen und auf die Umwelt nicht achten. Ich darf auch dann Kinder und Frauen nicht respektieren und ich darf auch meine Mitarbeiter ausbeuten. Und so geht es weiter. So geht es weiter, bis die Leute frustriert und gefeindet sind miteinander. Es gibt also diese Nachricht einerseits, was in der Bibel steht, dass du bist verantwortlich als Mensch. Gott hat dich zur Welt gebracht, damit du die Herrschaft übernimmst. Aber die Herrschaft nicht im Sinne von Adolf Hitler oder, keine Ahnung, Josef Stalin, sondern dass du ein gnädiger Herrscher bist. Du bist verantwortlicher König. Und im Altertum König war der Gesalbte, der Auserwählte Gottes. Du bist dieser Herrscher. In armenischer Kirche sagt man immer noch, wenn man eine Trauung macht, so wie in alter Kirche, wenn der Braut, die Braut und der Bräutigam da stehen, dann der Priester fragt zum Mann, bist du der Herr? Ja, und er fragt dreimal. Und der Mann muss antworten, ja, ich bin der Herr. Und die Frau, also die Braut, wird auch gefragt. Allerdings, man fragt sie, bist du gehorsam? Und sie muss dreimal sagen, ja, ich bin gehorsam. Und alle Leute lachen darüber. Das ist so eine alte Formel, was man damals gedacht hat, ja, dass der Mann muss alles organisieren. Er war der Leiter, ja, also die Führungskraft. Aber ich habe einen sehr netten spirituellen Priester getroffen in der armenischen Kirche, wo er diese alten Gebete übersetzt hat ins moderne Armenische. Und ich habe mit ihm eine Trauung gemacht. Ich glaube, ich war ein Diakon damals. Und dann hat den Mann gefragt, dreimal, bist du der Herr und Beschützer? Und er hat dreimal das Gleiche geantwortet, ja, ich bin der Herr und der Beschützer. Und dann hat er zur Frau auch gefragt, bist du die Herrscherin und Beschützerin? Und sie musste auch dreimal das antworten, ja, ich bin die Herrscherin und ich bin die Beschützerin. Und das war so eine Offenbarung für mich, dass es ist egal, ob du Mann bist oder eine Frau, du bist verantwortlich und dazu gehört auch, dass du die Herrschaft übernimmst, aber nicht im Sinne von, ja, jetzt darf ich alles und der andere muss gehorsam alles erfüllen für mich, sondern du bist verantwortlich, du musst das beschützen. In dem Fall denke ich manchmal, ja, warum diese Gleichberechtigung steht noch in der Kirche? Warum hat das Christentum so lange gebraucht, um das zu verstehen? Warum haben sie über die Tiere so gnadenlos die Herrschaft ausgeübt? Über die Bäume, über die Pflanzen hat man alles ausgerottet, fast. Ja? Sklaverei haben sie erlaubt. Ja? Und irgendwann hat man gesagt, okay, wir sind jetzt nicht mehr christlich, weil das ist zu schlecht. Wir sind jetzt Humanisten und wir machen jetzt demokratische Politik. und wir haben Gleichberechtigung. Aber stimmt das wirklich? Zum Beispiel jetzt in den USA, wenn ich die letzte Wahlen gucke oder geguckt habe, ich habe mir so gewünscht, dass eine First Lady Präsidentin wird und nicht ein Mann, ja, der so mit Atomwaffen spielen will. Oder wenn ich Russland gucke, andererseits, okay, wir haben jetzt in Deutschland eine Frau Herrscherin, Angela Merkel. Ist das auch gut oder ist das egal? Ich denke, jeder muss das realisieren, ob Mann oder Frau. Wir sind hier, um Verantwortung zu übernehmen. Und Jesus hat in seinem Evangelium das Gleiche sehr, sehr schön ausgedrückt. Dass es gibt zwei Möglichkeiten. Also es gibt, wenn du sein Nachfolger sein willst, es gibt nur zwei ganz klare Aussagen von Jesus. Dass du den himmlischen Vater mit deinem ganzen Herzen lieben musst. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass du deinen Nächsten richtig, richtig lieben musst. Wenn du das vergisst, dann hast du deinen Ursprung vergessen. Und wenn du deinen Ursprung vergessen hast, dann verfällst du immer dein Ziel. Egal, ob du reich bist oder nicht. Oder egal, ob du eine Position hast, bist ein Beamter oder keine Ahnung was, ein Präsident. Das Leben ist ganz einfach. Das ist Liebe und Verantwortung gegenüber Gott, gegenüber den Menschen. Wir sind jetzt im Garten des Vaters. Wenn wir das verstehen und akzeptieren, dann kommt so eine Fülle, weil du bist ein Kind und der Vater wird dich niemals verletzen. Der wird dich immer beschützen, immer umarmen und immer für dich sorgen. Ich bin jetzt hier, ja, ich bin jetzt bei euch und in diese Gemeinde von Kreuzberg. Und ich merke, dass wir sind immer Gäste. Ich bin jetzt Gast bei euch und ihr seid Gäste bei Refugio. Ich freue mich auch, dass jemand von Refugio-Bewohnern da ist. Elias, das ist dein kleinster Bewohner, und ihre Mutter Dorit. Ich freue mich, dass St. Lukas-Gemeinde ist auch da, meine Kolleginnen und Kollegen aus Arbeit mit geflüchteten Menschen, David und Barry, ja, danke. Und die Stadtmission ist unser Gastgeber, ja. Aber wer ist der Gastgeber von Stadtmission? Ist das der Stadt Berlin oder Gott selbst? Und ja, zum Schluss kann ich nur das sagen, dass was ich bei Stadtmission beim Fest vom 140-jährigen Jubiläum auch ins Kamera gesagt habe, weil da war so eine Kameramannschaft, die haben so Menschen so ein bisschen interviewt, und das ist so ein tolles Projekt, der heißt Bibelmobil. Sie haben so einen Bus, wo sie jede Woche eine Schule besuchen und die machen dort mit Kindern so Workshops über Bibel. Und Stadtmission unterstützt dieses Projekt. Und dieses Kamerateam macht so kleine Interviews. Die haben uns gefragt, was ist Evangelium für dich? Und ich habe angefangen, lange, lange zu erzählen. Ja, bla, 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 bla. Und dann die haben gesagt, es ist okay, aber versuchen Sie bitte in einem Satz das zu erklären. Und dann ich habe gesagt, Evangelium ist ein Konzept, was die Menschheit bis heute nicht verstanden hat. Und das hat so wirklich in die Schwarze getroffen. Die haben gesagt, danke, ist aufgenommen. Und da kam auch so eine Erleichterung in mir, weil ich gehöre auch zu dieser Menschheit. Ich bin auch Teil von dieser Vergesslichkeit. Ich brauche auch diese Erinnerung. Ich brauche auch diese Remembrance, dass ich oft auch, wenn ich in meinen technischen Aufgaben mich verloren habe, dann bin ich auch nicht mehr der Richtige. Dann übernehme ich irgendeine Rolle und spiele das, bis ich fast kurz vor dem Burnout stehe. Ja, diese offene und liebevolle Begegnung, das ist möglich. Und ich finde es sehr, sehr sympathisch, dass eure Gemeinde euch selbst auch als Kreuzberg-Projekt bezeichnet. Ich finde diese Bezeichnung Projekt sehr süß, weil wir versuchen das. Und Refugio ist auch ein Projekt, wo wir versuchen, eine himmlische Werkstatt zu sein, mit dem Akzent auf Werkstatt. Das macht ihr sehr gut und ich kann nur sagen, danke, dass ihr das jeden Sonntag übernimmt und auch die Türe öffnet in diesem Haus. Nicht nur für den biologischen Brot, was im Brunch und im Café stattfindet, sondern auch für diesen spirituellen Brot, was ihr hier in der Liturgie anbietet mit dem Pastor Friedhof, Benjamin, mit Christoph und Wiebke und allen anderen, die sich beteiligen. Danke für diese Einladung und ich wünsche euch die Gnaden Gottes, die Gnaden des Heiligen Geistes für jetzt und für immer und von Ewigkeit bis zum Ewigkeit. Wir bleiben jetzt in Stille und danach kommt Abendmahl.